DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wir haben heute den 5.1.2025. Rassistisch motivierte Gewalt in Magdeburg nimmt zu. In Magdeburg reißt eine Serie von Angriffen auf Menschen mit Migrationsgeschichte nicht ab. 3 Vorfälle allein im neuen Jahr hat die Polizei bestätigt. Zu möglichen Drohbriefen im Briefkästen mehrerer Familien mit Migrationshintergrund werde ermittelt. Beratungsstellen hatten schon einen Tag nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsplatz über eine Zunahme von Übergriffen auf als migrantisch wahrgenommene Menschen berichtet. Die Serie offenbar rassistisch motivierter Angriffe auf als migrantisch wahrgenommene Menschen in Magdeburg reißt nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vor gut 2 Wochen nicht ab. Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, sind allein am Freitag 2 weitere Fälle hinzugekommen. Über sie hatte ein Betroffener zunächst bei Instagram berichtet. Der 24 Jahre alte Syrer war demnächst am Freitagabend in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt worden. Laut Polizei sind Strafanzeigen gegen einen 67 Jahre alten Beschuldigten geschrieben worden. Der Deutsche muss sich demnach unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung verantworten. Ebenfalls am Freitag sei die Polizei über eine Hakenkreuzschmiererei an der Wohnungstür einer, Zitat, Person nicht deutscher Herkunft informiert worden. Man habe Ermittlungen aufgenommen und bestätigten Informationen zufolge soll eine syrische Familie in der Wohnung leben. Berichte über Drohbriefe in den Briefkästen mehrerer Familien mit Migrationshintergrund wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Man habe aber auch hier Ermittlungen aufgenommen. In einer gemeinsamen Erklärung hatten 4 von 7 Magdeburger Staatsfraktionen 4 von 7 Magdeburger Stadtratsfraktionen am Freitag den Betroffenen des Anschlags ihr Mitgefühl ausgesprochen. Zugleich hatten sie ihre Besorgnis über die Angriffe auf Menschen mit Migrationsgeschichte erklärt. Zitat, solche Übergriffe sind abscheulich und widersprechen allem, wofür unsere Stadt steht. Wir verurteilen sie aufs Schärfste. Sie riefen die Menschen in Magdeburg dazu auf, achtsam miteinander umzugehen. Die Stadt dürfe jetzt nicht gespalten werden, sondern brauche Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung. Zitat, bitte zeigt Rücksicht, unterstützt einander und handelt, wenn ihr seht, dass jemand bedroht oder angegriffen wird. Magdeburg darf nicht von Angst und Hass beherrscht werden. Die Zahl der von Behörden offiziell bestätigten Vorfälle ist gut 2 Wochen nach dem Anschlag lang. Zuletzt wuchs sie nahezu täglich. Ein erster Angriff hatte sich noch am Abend des Attentats ereignet. Dabei soll ein Deutscher einen Mann mit Migrationsgeschichte in der Ernst-Reuter-Allee mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der mutmaßliche Angreifer habe zudem gesagt, Zitat, wegen Leuten wie dir passiert sowas. Das bestätigte Innenministerin Tamara Tsishang in einem Schreiben. Ebenso den Fall vom 21. Dezember. Dort soll ein anderer Mann in breiten Weg von einem Unbekannten von einem Fahrrad gestoßen und beleidigt worden sein. Ebenfalls am 21. soll eine Gruppe Menschen, die vorher eine rechtsextreme Demonstration am Hasselbachplatz besucht hatten, am Magdeburger Hauptbahnhof eine Person beleidigt haben. Am 22. Dezember wurde im breiten Weg ein weiterer Mann von einem Unbekannten geschlagen und mit den Worten, Zitat, verpiss dich in dein Land und lieg uns Deutschen nicht weiter auf der Tasche, beleidigt worden sein. Am selben Tag, dem 22. Dezember, gingen in einem Dönerimbiss in Halle 5 Anrufe mit unterdruckter Nummer ein. Die Anrufer hätten ausländerfeindliche Beleidigungen geäußert. Am 23. war nach Angaben der Innenministerin außerdem eine Frau in der Otto-von-Guericke-Straße zunächst verbal bedroht und anschließend geschlagen worden. Der mutmaßliche Angreifer soll unter anderem, Zitat, wir vergasen euch alle, Zitat Ende, gerufen haben. Am 24. Dezember, das berichtet eine Intensivkrankenpflegerin der Magdeburger Uniklinik der Tageszeitung, sei sie und ihr Mann am Hasselbachplatz von einem Betrunkenen zunächst rassistisch beleidigt und schließlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann habe auch einen Hitlergruß gezeigt. Polizisten hätten den Angreifer kurz darauf in Gewahrsam genommen, schrieb die Zeitung und verwies auf ihre vorliegenden Videos. Am 28. Dezember wurde eine Frau aus dem Iran im Magdeburger Hauptbahnhof bespuckt und rassistisch beleidigt. Entsprechende Schilderungen hatte die Bundespolizei bestätigt. Am 1. Januar hat es einen gewaltsamen und mutmaßlich rassistisch motivierten Angriff auf einen Mann gegeben. Der syrisch-deutsche Kulturverein Magdeburg teilte mit, dass am Neujahrstag ein Mann mit Migrationsgeschichte von 6 Tätern angegriffen wurde. Demnach attackierten 5 Männer und eine Frau den 31 Jahre alten Mann mit Bierflaschen und Stöcken. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei bestätigte den Vorfall an der Straßenbahnhaltestelle Bahnhof Neustadt und bat Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Die Berichterstattung über die Fälle ins Rollen gebracht hatte die Tageszeitung Taz. In ihrem Bericht waren mehrere Betroffene zu Wort gekommen. Autor des Textes ist Michael Trammer. Der freie Journalist sagte dem MDR im Dezember, viele Menschen in Migrationsgeschichte hätten das Gefühl, von einigen in Magdeburg für den Anschlag verantwortlich gemacht zu werden. Laut der Fach- und Beratungsstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention, SALAM, hatten Magdeburger und Magdeburgerinnen mit Migrationsgeschichte von, Zitat, extrem feindseligen Stimmungen in der Stadt berichtet. So seien vermeintliche Migrantinnen und Migranten, die als muslimisch eingestuft wurden, auf der Straße als Terroristen, Verbrecher, Pack, beschimpft, bespuckt, geschubst und körperlich angegriffen worden. In einem Fall sei ein Mensch von 4 Personen angegriffen und geschlagen worden. In einem anderen Fall sei gegen ein Auto getreten worden. Er habe in mehr als 10 Jahren in Magdeburg noch nie so eine bedrohliche Stimmung erlebt, wurde ein Student zitiert. Die Aussage der Beratungsstelle waren schon kurz nach dem Anschlag durch ähnliche Berichte des Netzwerks der Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt gestützt worden. Lamsa berichtete, dass Rechtsextreme mehrere Personen in Magdeburg gejagt hätten. Gegen Mitarbeitende und Mitglieder des Verbandes soll es Angriffe, Bedrohungen und Beleidigungen gegeben haben. Das Netzwerk zeigt sich empört darüber, dass der Anschlag instrumentalisiert werde. Magdeburg, so die Forderung, dürfe nicht zum Spielfeld rechter Hetze werden. Die Beratungsstelle macht unter anderem migrations- und islamfeindliche Rhetorik aus rechtsextremen Kreisen für die Angriffe verantwortlich. Diese trüge zu einer Gewaltdynamik in der Öffentlichkeit bei. Dass diese Rhetorik für den Täter selbst eine zentrale Rolle gespielt habe, werde dabei ausgeblendet und geleugnet. Der Täter sei selbst eine bekannte rechtsextreme Figur gewesen, die verschiedene Verschwörungstheorien angehangen habe. Er habe mehrfach verkündet, sich gegen die Islamisierung Deutschlands wehren zu wollen. Rechtsextreme Einzeltäter hätten sich in der Vergangenheit schon mehrfach im Internet radikalisiert und zu Gewalttaten motivieren lassen. Ähnliches sei beispielsweise beim Attentäter von Hanau zu beobachten gewesen. Es ist wichtig, nicht nur, dass man diese nachbereiteten Übergriffe dokumentiert, weil das logischerweise auf Basis dieses Anschlages und der dazugehörigen Instrumentalisierung politischer Seite noch mehr wird, sondern es ist auch wichtig, und das machen wir im nächsten Artikel, den Faktenfinder einzuschalten. Wir dürfen uns nicht, und ich meine kollektiv wir, von einer rechts- und rechtsextremen Bewegung einreden lassen, dass das in irgendeiner Form anders als die Fakten, die zugrunde liegen sind, ausgerichtet war. Und hier machen wir jetzt nochmal, wir halten jetzt die Fakten dieses Anschlags fest, die zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind. Wie Sätze des Täters aus dem Kontext gerissen werden. Der Täter von Magdeburg war im Netz sehr aktiv. Nach dem Anschlag wurden vor allem in rechtsextremen Kreisen einige seiner Beiträge mit Blick auf sein mögliches Motiv verbreitet. Doch mehrere davon sind irreführend. Islamist, Hamas-Sympathisant, Linker. Über Taleb A. und seine möglichen Beweggründe hat der Anschlag in Magdeburg wird im Netz wild spekuliert. Denn vor allem auf der Plattform X hat er sehr viel gepostet. Mehr als 100.000 Beiträge seit März 2016. Kein Wunder also, dass sein Profil dort schnell in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Nachdem er den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt mit insgesamt 5 Toten und mehr als 200 Verletzten begangen hatte. Während es von offiziellen Stellen noch keine eindeutige Antwort auf das Motiv des Täters gibt, werden in den sozialen Netzwerken schon viele Behauptungen aufgestellt. Als vermeintliche Beweise werden dafür Screenshots von Postings von Taleb A. verbreitet. Doch unter diesen befinden sich auch einige, die ohne Kontext ein völlig anderes Bild geben. Vor allem in rechtspopulistischen und rechtsextremen Kreisen wird versucht, dem Täter ein Motiv zuzuschreiben, das den anfänglichen Erkenntnissen, dass Taleb A. offenbar Sympathien für rechte Politiker und Parteien hatte, widerspricht. Ach so, das soll dem widersprechen, dass der AfD-Sympathisant eben genau das war. Ein Rechtsextremer. Als vermeintliche Belege für ein islamistisches Motiv dienen unter anderem Posts von Taleb A. selbst. So wurde der Screenshot von einem seiner Beiträge weiterverbreitet, in dem er anscheinend die islamistische Terrororganisation Hamas unterstützt. In dem Posting hieß es, Zitat, wir werden die Hamas nach Gaza zurückbringen und wenn du magst, können wir die Hamas zu dir nach Hause bringen, damit du einen Geschmack davon bekommen kannst. Zitat Ende. Dieser Post wurde auch von reichweitenstarken englischsprachigen Nutzern verbreitet, unter anderem mit der Behauptung, dass Taleb A. ein islamistischer Terrorist sei, der die Hamas und den islamistischen Dschihad unterstütze. Allerdings ergibt sich ein anderes Bild, wenn der Kontext des Postings mit berücksichtigt wird. Denn der Post von Taleb A. ist eine Antwort auf einen inzwischen gelöschten Beitrag, der sich wiederum auf einen Beitrag des offiziell israelischen Accounts auf X bezieht. Dabei geht es um israelische Soldaten, die die Pride-Flagge in Regenbogenfarben in der Hand hatten. Dazu heißt es unter anderem, Zitat, die erste Pride-Flagge, die jemals in Gaza gehisst wurde. Es gibt Indizien dafür, dass Taleb A. mit seiner Antwort nicht seine Unterstützung für die Hamas ausdrücken wollte, sondern auf sarkastische Art und Weise dem User mit dem inzwischen gelöschten Post geantwortet hat, der mutmaßlich pro-palästinensisch war. In dem Zusammenhang wäre der Post eher so zu lesen, dass Taleb A. dem Nutzer damit sagen wollte, dass dieser schon merken würde, wie schlimm die Hamas wirklich ist, wenn er selbst einem Ort leben würde, wo die Hamas herrscht. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man sich weitere Beiträge von Taleb A. in Bezug auf die Hamas und Israel anschaut. So schreibt er als Antwort auf einen anderen pro-palästinensischen Post, Zitat, die Herrschaft der Hamas über den Gazastreifen bedeutet, dass sie die ersten Personen sind, die für ihre Schriften hingerichtet wird und das zusätzlich zu den Frauen, Schwulen und Atheisten, die mich aus Gaza kontaktieren und mich bitten, ihnen zu helfen, Asyl zu bekommen. Im Gegensatz zu null Menschen aus Israel, die erwägen, Asyl zu beantragen. Zitat Ende. In zahlreichen weiteren Beiträgen drückt Taleb A. seine Unterstützung für Israel aus. Die Behauptung auf Grundlage des eingangs erwähnten Posts, er sei Unterstützer der Hamas und daher ein Islamist, erweist sich in dem Zusammenhang zumindest als höchst unwahrscheinlich. Ein weiterer Screenshot von einem Beitrag von Taleb A. auf X soll ebenfalls beweisen, dass er in Wahrheit Islamist sei. In diesem Posting aus dem Jahr 2016 schreibt er, Zitat, ich war Schiit, aber ich habe festgestellt, dass der Wahhabismus der ursprüngliche Islam ist. Zitat Ende. Der Wahhabismus ist eine streng konservative Ausrichtung des sunnitischen Islams. Die meisten Wahhabiten leben in Saudi-Arabien, wo auch Taleb A. herkommt. Doch auch bei diesem Posting fehlt der Kontext. Denn insgesamt handelt es sich bei dem Beitrag mehr als 30 Postings, die sich darauf beziehen, dass ihn viele saudische Ex-Muslime fragen würden, ob sie ihren Austritt aus dem Islam auf Twitter verkünden müssten, um in einem westlichen Land Asyl zu erhalten und warum er dies für eine dumme Frage hält. In dieser Abhandlung schreibt er, dass er keinen Unterschied sehe zwischen dem Wahhabismus und dem, was der islamische Prophet Mohammed begründen wollte. Zudem schreibt er, dass er aus seiner Sicht alle anderen Formen des Islams weit vom Zitat wahren Islam entfernt seien. Das deutet darauf hin, dass er mit dem Wahhabismus als ursprünglichen Islam nicht zwangsweise meint, dass er diesen unterstützt, sondern dass er diese Auslegung näher an dem sieht, was Mohammed seiner Ansicht nach für eine Vorstellung vom Islam hatte. In einem zeitlich danach folgenden Post schreibt er unter anderem, Zitat, wir hassen ihren Islam, weil er der ursprüngliche Islam ist, Zitat Ende. Und dieser ursprüngliche Islam zeichne ein Bild von Mohammed, Zitat, mit hässlichem Mund und schnarchender Stimme. In diesem Zusammenhang ist es zumindest unwahrscheinlich, dass Taleb A. ausdrücklich wollte, dass er selbst Anhänger des Wahhabismus ist. Vielmehr lassen sich die Tweets so interpretieren, dass er den Wahhabismus als ursprünglichen Form des Islam ansieht, ihn aber für den Inhalt kritisiert. Das deckt sich wiederum mit weiteren Beiträgen und auch Interviews von ihm, in denen er den Islam scharf angreift. Es ist unvorstellbar, wie viel Kraft man aufwenden muss, aber es ist wichtig, diese Kraft aufzuwenden, um diese Verschwörungstheorien aufzudecken. Eine weitere Behauptung, die aufgrund eines Interviewausschnitts von Taleb A. verbreitet wird, ist, dass er ein Linker gewesen sei. Als vermeintlicher Beweis dient ein Interview von Taleb A., das ist unfassbar, mit der US-amerikanischen Rare Foundation, in denen er mehrfach sagt, dass er sich als einen Linken sieht. Was fehlt, sind dabei jedoch die Sätze, die er im Anschluss sagt. So behauptet er mehrmals, dass die Linken aus seiner Sicht die schlimmsten Verbrecher auf dem Planeten seien. Zudem deutet er mehrfach an, dass er mit den heutigen Linken nicht viel anfangen kann und sagt, dass rechtspopulistische bis rechtsextreme Verschwörungsideologen wie Alex Jones und Tommy Robinson die Wahrheit sagen würden. In mehreren Posts auf X schimpft Taleb A. ebenfalls über die Linken, schreibt offen und schreibt unter anderem, dass sie versuchen würden, Europa zu islamisieren. Zitat: Die Politik der offenen Grenzen ist ein krimineller linker Plan. Zitat Ende. Zudem teilte er einen Tweet von AfD-Chefin Alice Weidel mit den Worten, dass die Linken verrückt seien und lobte die AfD. Auch in dem Fall ist es somit irreführend, anhand von Aussagen von Taleb A. zu behaupten, dass er ein Linker sei und der Anschlag somit kein rechtes Motiv gehabt haben könnte. Einige Experten sehen darin eine Strategie. Zitat: Man sieht an vielen Stellen sehr klar, dass es einen Versuch der Umdeutung gibt. Zitat Ende. Sagt Caroline Schwarz, Expertin für Rechtsextremismus und Desinformation im Netz, dem Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk. So wurde von rechtsextremen Kreisen die Behauptung verbreitet, dass es sich in Wahrheit um einen islamistischen Anschlag gehandelt habe, auch wenn die Ermittler etwas völlig anderes behaupten. In dem Zusammenhang wurde unter anderem die Falschbehauptung verbreitet, der Täter habe Allahu Akbar gerufen, wie ein Faktencheck der Deutschen Welle zeigt. Auch direkt nach dem Anschlag hatten rechtsextreme Akteure zahlreiche Falschbehauptungen aufgestellt. Das Absurde ist, nicht nur, dass diese Umdeutung stattfindet, sondern dass allem Anschein nach rechtsextreme Akteur, der den Anschlag verübt hat, jetzt dafür verantwortlich sein soll, dass rechtsextreme Akteure Menschen mit Migrationshintergrund in Magdeburg angreifen oder was. Das ist vollkommen wahnsinnig. Aber so wird halt mit Informationen und mit Fakten umgegangen. Sie werden ignoriert, sie werden umgedeutet und es wird sich ein eigenes Bild davon gemacht. Deswegen sind Nachrichtenplattformen, die auf seriösen Quellen aufbauen, einfach wichtig, ja? Deswegen ist es wichtig, seine Meinung nicht aus Social Media herauszubilden, sondern auf Aufarbeitungen zu warten, die das Ganze in den entsprechenden Kontext setzen. Und man muss jetzt nicht eine Nachrichtenplattform konsumieren. Man muss jetzt einfach diversifizieren. Von mir aus lest die Süddeutsche, die Zeit, das Handelsblatt, die FAZ, die Tagesschau, Deutschlandfunk, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diversifizierung schafft da auf jeden Fall eine bessere Ausrichtung. Aber das ist doch vollkommen, was hier passiert, hat ja auch nichts damit zu tun, dass auf irgendwelchen Fakten aufgebaut wird, sondern es wird panisch versucht, dafür zu sorgen, den Leuten einzureden, dass der Typ eben nicht aus den Motivationen, die offensichtlich fremdenfeindlich, islamfeindlich und menschenfeindlich waren, gehandelt hat. Es ist ermüdend. Es ist anstrengend, aber man muss es machen. Man darf so eine Scheiße nicht stehen lassen. Wir werden das auch weiter tun, ne? Wir werden im Zusammenhang mit dieser Aufarbeitung und zukünftigen Aufarbeitung immer wieder die Fakten aus entsprechenden Quellen darlegen. Und wenn das Akteure, rechtsextreme Akteure und rechte Akteure stört, dann machen wir genau das Richtige, weil die mit Fakten nicht so gut umgehen können. Immer wieder Österreich. Regierungsbildung in Österreich. In Österreich sind Koalitionsgespräche gescheitert. Kanzler Nehammer zieht Konsequenzen. Nun will sich Bundespräsident Van der Bellen äußern. Beauftragt er die FPÖ mit der Regierungsbildung? Und gibt es ein Comeback von Kurz? Nicht einmal einen Verhandlungstag haben ÖVP und SPÖ noch miteinander hinbekommen. Am späten Samstagmittag waren die Parteien zur Verhandlung im Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz zusammengekommen. Am Abend schmiss die ÖVP hin. Und nicht nur das, auch Österreichs Kanzler Nehammer tritt zurück. Auch von der Parteispitze, wie er in einer Videobotschaft ankündigte. Zitat: Ich werde mich als Bundeskanzler und auch als Parteiobmann der Volkspartei in den nächsten Tagen zurückziehen und einen geordneten Übergang ermöglichen, sagte er. Zuvor hatte Nehammer in seiner Stellungnahme eindringlich vor radikalen Kräften gewarnt. Zitat: Es ist meine tiefe Überzeugung, dass die Radikalen für kein einziges Problem eine Lösung bieten, sondern nur davon leben, Probleme zu beschreiben, sagte Nehammer. Und damit hat er recht. Zitat: Das ist schlecht für Österreich und ist schlecht für die Menschen in unserem Land. Nehammer durfte damit auf die in Teilen rechtsextreme FPÖ angespielt haben. Diese hatte die Wahl im September gewonnen. Nehammer hatte sich aber stets geweigert, mit ihr zu koalieren. Ob die ÖVP ohne Nehammer mit der FPÖ über eine Regierung verhandeln will, ist bislang offen. Wie könnte es nun weitergehen? Der österreichische Politikberater Thomas Hoffer sieht zwei Möglichkeiten. Zitat: Tatsächlich blau-schwarz, sagte der Berater. Zitat: Es ist jetzt so, nachdem Nehammer de facto weg ist, zwar für einen geordneten Übergang sorgen wird, aber wenn da jemand übernimmt oder übernehme, der ein oder andere Gesprächsbasis zur FPÖ hat, ist das eine Möglichkeit oder es gibt dann Neuwahlen. Zitat Ende. Ebenso ist unklar, wer Nehammers Nachfolger werden könnte. Österreichische Medien spekulieren gar über eine Rückkehr von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Puh, das stinkt. Hofer schätzt das als nicht unrealistisch ein. Zitat, ich glaube, er will, Zitat Ende, sagte Hofer. Man könne aus seinem Lager hören, dass es da eine Möglichkeit für ihn gibt und Kurz selbst auch ein Comeback in Betracht ziehe, sagte der Politikberater. Also, Psychose Österreich. Das, glaubt Hofer, wäre aber nur bei Neuwahlen realistisch. Für die sitzengelassene SPÖ scheint er vorerst jede Machtoption dahin. Parteichef Andreas Babler zeigt sich enttäuscht. Er sagte, er habe angeboten, weiter zu verhandeln. Zitat, die letzten Wochen sollten nicht umsonst gewesen sein, sagte Babler. Er sei überzeugt gewesen, dass die letzten offenen Punkte noch hätten geklärt werden können. Zitat, in den nächsten Stunden und Tagen. Die Sozialdemokraten seien bereit für Kompromisse gewesen. Verhandlungen seien keine Einbahnstraße, so Babler. Das habe auch Karl Nehammer verstanden. Zitat, und ich mag Ihnen ganz ausdrücklich danken, sagte der Sozialdemokrat. Zitat, die Kräfte, die sich letztlich in der ÖVP durchgesetzt haben, und sie waren alle Zeugen in den letzten Tagen, die wollten das nicht. Wie es weitergeht, könne sich erst am Sonntag zeigen. Dann will sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußern. Er hatte Karl Nehammer den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt und nicht dem Wahlsieger Herbert Kickl von der FPÖ. Ob Van der Bellen bei dieser Linie bleibt, ist bislang offen. Der Kickl, der hat sie nicht alle, das wissen wir. Und das, was in Österreich so, also wirklich, ne, die haben den Anschluss komplett verloren oder vergessen. Für die Geschichtsliebhaber unter euch, Anschluss vergessen, ne? So ein Ding ist das. Deswegen, I don't know. Müssen wir mal gucken, wie das weiterläuft. Wie das weiterläuft. Kickl. Ja, mit Kickl. Bundestagswahlkampf. Der SPD-Generalsekretär Miersch stellt die SPD-Kampagne vor. SPD-Generalsekretär Miersch hat die Kampagne der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl im Februar vorgestellt. Es gehe darum, die Unterschiede in den Konzepten der unterschiedlichen Parteien aufzuzeigen, sagte Miersch im Willy-Brandt-Haus in Berlin. So wolle die SPD etwa die Familien mit weniger Steuern auf Löhne und Lebensmittel entlasten. Weitere Schwerpunkte sind laut den Worten des Generalsekretärs die Stabilität der gesetzlichen Rente und die Sicherung von Industriearbeitsplätzen in Deutschland. Mit dem Slogan, Zitat, Made in Germany, wolle die SPD für Steuergutschriften zugunsten von Investoren werben, betonte Miersch. Am Vormittag kam das Parteipräsidium der Sozialdemokraten mit Kanzlerkandidat Scholz zusammen. Gäste sind die Betriebsratsvorsitzenden von ThyssenKrupp und Bosch, Nasikol und May. Scholz will sich heute noch vor der Presse äußern. Das SPD-Treffen ist der Auftakt für eine Reihe von weiteren Klausurtagungen und Parteitagen, mit denen die Parteien in den nächsten Tagen in die heiße Phase des Wahlkampfs starten. Die SPD wird am 11. Januar auf einem Parteitag in Berlin Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten küren und ihr Wahlprogramm hochoffiziell verabschieden. Ich habe euch meine Position zu der erneuten Kandidatur von Olaf Scholz ja schon gesagt. Ich finde, dass die erneute Kandidatur von Olaf Scholz nach der gescheiterten Ampel einfach nicht das Versprechen auf Neuerung oder auf eine gute Option einer Regierung ist, sondern das Versprechen, dass man sich dazu entschieden hat, die Wahl zu verlieren. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass die SPD unter 10% fallen kann. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen abwarten, wie sich das so weiterentwickelt. Aber ich hätte mir gehofft, dass Boris Pistorius schon vorher in Stellung gebracht worden wäre, was er nicht wurde. Und deswegen hat man jetzt irgendwie diese 2025 und die nächsten 4 Jahre erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, abgeschrieben. Also für mich fühlt es sich so ein bisschen abgeschrieben an, aber es kann auch der Versuch sein, Boris Pistorius für die nächste Kanzlerkandidatur, wenn überhaupt, in Stellung zu bringen. Man wollte Boris Pistorius vielleicht nicht verbrennen. Einer der, wenn nicht sogar der beliebteste Politiker überhaupt, also Verteidigungsminister, für Olaf Scholz sehe ich da eigentlich, also sehe ich keine großen Chancen. Also gerne, wer das anders sieht, kann es mir gerne erklären. Aber wie man aus einer gescheiterten Regierung als Bundeskanzler selbst unter der Sabotage der FDP erwarten kann, dass die Menschen da dieses Vertrauen aufbringen und nochmal sagen, ja bitte nochmal, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Artikel aus dem Deutschlandfunk, ich wollte ihn euch nicht vorenthalten. Und wenn die offiziellen offiziellen Parteiprogramme feststehen. Ich glaube, für die einen oder anderen steht das sogar schon fest. Werden wir sie hier übrigens auch besprechen. Also parteiübergreifend, abgesehen von den Rechtsextremen natürlich, werden wir die jeweiligen Inhalte des Wahlprogramms durcharbeiten. Ne? Faeser stellt 4-Punkte-Plan vor. Also 4-mal Ausländer raus. Wie wird Deutschland mit Flüchtlingen aus Syrien nach dem Machtwechsel im Land umgehen? Innenministerin Faeser nennt 4 Punkte. In bestimmten Fällen könnte der Schutzstatus aufgehoben werden. Ah ja. Fast einen Monat nach dem Umsturz in Syrien hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser einen Plan für den Umgang mit Geflüchteten aus dem Land vorgestellt, der auch die Aufhebung von Schutzgewährung vorsieht. Na ja, klar. Zitat: So wie es unser Recht vorsieht, wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Schutzgewährung überprüfen und aufheben, wenn Menschen diesen Schutz in Deutschland nicht mehr brauchen, weil sich die Lage in Syrien stabilisiert hat. Mensch, das ist ja genau das, was Leute wie ich prognostiziert haben, als das Bundesamt für Migration da sofort einen Halt drauf gesetzt hat, dass das jetzt wahrscheinlich passieren wird. Stabilisiert übrigens, stabilisiert. Ein Monat nach der Machtübernahme wird die syrische Bildung der Regierung von Desinformationen aus den sozialen Netzwerken förmlich überflutet. Ausländischer Einfluss der jeweiligen Interessengruppen versuchen, sich da in Position zu bringen. Dass Syrien stabilisiert genannt wird, ist ein absoluter wahnsinniger, ist natürlich Wahnsinn und unwahr. Syrien ist in keiner Form stabil nach dem Umsturz von Bashar al-Assad. Ihr habt es ja sicherlich aus den Nachrichten mitbekommen und wir haben es ja auch durchgearbeitet. Das hat nichts mit Stabilität zu tun. Das ist hochgradig volatil, also hochgradig dynamisch, wie sich Syrien entwickeln wird. Und da es so viel ausländischen Einfluss gibt, der sowohl von Russland als auch von westlichen Mächten daherkommt, das ist wirklich, das ist, also, nein, das ist nicht wahr. Das ist natürlich nicht wahr. Das wird dann für jene gelten, die kein Aufenthaltsrecht aus anderen Gründen wie Arbeit oder Ausbildung haben und nicht freiwillig nach Syrien zurückkehren, fügte die Innenministerin hinzu. Das Auswärtige Amt und ihre Ministerium arbeiten gemeinsam daran, nach dem Sturz von Machthaber Bashar al-Assad durch islamistische Milizen, klingt stabil für mich, am 8. Dezember ein klares Bild von der Lage in Syrien zu gewinnen. Zitat: Dabei haben wir vor allem die Sicherheitsfragen im Blick, sagte Faeser. Außerdem stimmen wir uns in unseren gemeinsamen Handeln eng mit unseren europäischen internationalen Partnern ab. Stabil. Faeser nannte gegenüber der Funke-Zeitung 3 weitere für sie wichtige Punkte. Zitat: Erstens, wer gut integriert ist, arbeitet, Deutsch gelernt hat und hier eine neue Heimat gefunden hat, der soll in Deutschland bleiben dürfen. Zweitens, würden Menschen unterstützt, die zurückkehren wollten. Dafür werde das Programm des Bundes zur freiwilligen Rückkehr erweitert. Drittens sprach sich die Innenministerin dafür aus, Straftäter und Islamisten schnellstmöglich abzuschieben. Zitat: Die rechtlichen Möglichkeiten dafür haben wir stark erweitert und werden sie nutzen, sobald die Lage in Syrien dies zulässt. Und ich meine, da Syrien stabil ist, wird es das sicherlich gerade zulassen. Erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt des Terrors und der Gewalt gäbe es in Syrien wieder Hoffnung auf Frieden, betonte Faeser. Hä, das klingt gar nicht so stabil, wie sie vorhin gesagt hat. Zitat: Wenn diese Hoffnung auf Frieden Realität wird, dann können auch viele Geflüchtete zurückkehren. Nach dem Umsturz in Syrien hätte Faeser die Entscheidung von Asylanträgen für Menschen aus dem Land vorerst ausgesetzt. Diese Maßnahme sollte gelten, Zitat, bis die Lage klarer ist, sagte Faeser Anfang Dezember. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums befanden sich mit Stand Ende Oktober 974.136 Menschen mit syrischer Staatsbürgerschaft in Deutschland. Bei mehr als 2/3 der Menschen handelt es sich um Schutzsuchende. Oh Mann. Stabilität. Wir haben das ja, also tatsächlich, und das muss man auch mal Revue passieren lassen, ist Nancy Faeser jetzt hier nicht vorgeprescht mit irgendwelchen Ideen. Ein Tag, nicht, obwohl nicht mal ganz, ein Tag hat reflexartig Jens Spahn von der neuen, leicht rechteren Union sofort dafür gesorgt, also wir können ja jetzt Charterflugzeuge hinstellen und dann können wir die ja zurückschicken. Wie wär's denn damit? Wir könnten den 1.000 Euro geben und den sofort wegschicken. Einen Tag danach, das kam einen Tag später, vollkommen wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Es ist immer noch irre, davon zu sprechen, dass in Syrien irgendwas wie Stabilität herrscht. Hochgradig dynamische Entwicklung. Jetzt war Baerbock erst vor Ort, ihr wurde der Händedruck verwehrt. Aber man sollte jetzt auf jeden Fall genau hinsehen, was in Syrien passiert und wie diese Stabilität wirklich aussieht. In Sicherheitsfragen hat sich die deutsche Bundesregierung einfach dazu entschieden, dass Sicherheitsfragen mit dem Wort Abschiebung behandelt werden, ne? Obwohl es keine Sicherheitsfragen klärt. Die Debatte nimmt Fahrt auf. Ein Leben ohne Social Media, für Jugendliche bald Realität? Weltweit geraten Social Media Plattformen ins Visier der Politik. Ob Verbote zielführend sind, ist aber umstritten. Für viele Teenager sind TikTok, Snaps, Snap, Chat und Co. kaum noch aus dem Alltag wegzudenken. Man vernetzt sich mit Freunden, bleibt über mehr oder weniger weltbewegende Dinge auf dem Laufenden, die gerade trenden. Oder man lässt sich ganz einfach von dem unablässigen Strom an Memes und Videos berieseln. Das klingt erstmal nur harmlos. In den letzten Jahren werden die Gefahren der Plattform aber zunehmend kritischer diskutiert. Im Fokus stehen dabei das Suchtpotenzial und die Folgen für die psychische Gesundheit der Heranwachsenden. Christian Montag ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Die sozialen Medien und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gehören zu seinem Forschungsschwerpunkt. Zitat: Jugendliche sind auf den Plattformen mit Cybermobbing und Hassrede konfrontiert, beschreibt Montag die Schattenseiten von Social Media. Zitat: Gerade junge Mädchen werden durch die ständige Konfrontation mit dem geschönten Bild der Frau unter Druck gesetzt. In einigen Ländern ist inzwischen sogar die Politik aktiv geworden. Das jüngste Beispiel ist Australien. Dort hat das Parlament vor wenigen Wochen das weltweit strengste Social-Media-Gesetz verabschiedet. Ab Ende 2025 ist es unter 16-Jährigen verboten, Social-Media-Plattformen zu nutzen. Die Debatte nimmt weltweit Fahrt auf. Der US-Bundesstaat Florida plant ein ähnliches Verbot wie Australien. Norwegen hat die Benutzung sozialer Medien für unter 13-Jährige bereits eingeschränkt. Und eine Umfrage im Auftrag der T-Media zeigt jüngst, fast 80% der Schweizer Stimmberechtigten sprechen sich für ein Verbot von Social Media für unter 16-Jährige aus. Derweil gibt es auch Stimmen, die sagen, Jugendliche müssten einen gesunden Umgang mit sozialen Medien lernen. Der Tenor: Früher oder später kommen sie ohnehin damit in Kontakt, also seien Verbote kontraproduktiv. Auch Psychologe Montag kennt die an. Zitat: Wir leben in einer digitalen Gesellschaft, aber im gewissen Alter ist es notwendig, junge Menschen an diese Plattform heranzuführen. Medienerziehung an Schulen sei unabdingbar und auch die Eltern müssten sich mit TikTok und Co. vertraut machen. Insofern könne der Sinn von knallharten Verboten wie in Australien durchaus hinterfragt werden. Der Experte warnt aber eindringlich davor, dass sich bereits Kinder auf den Portalen bewegen, denn dafür seien die Gefahren zu groß. Der Psychologe mahnt zudem an, in der Debatte zu differenzieren. Vom Design über den Algorithmus, der darüber entscheidet, welche Inhalte angezeigt werden, gibt es nämlich große Unterschiede bei den sozialen Medienplattformen. Zitat: In der Tendenz zeigt sich aber, dass Plattformen wie TikTok und Instagram eher mit Suchtpotenzial assoziiert werden. Das Grundübel sieht Montag aber im Geschäftsmodell der Plattform. Zitat: Solange eine Industrie Geld damit verdient, dass Online-Zeiten verlängert werden, bin ich sehr skeptisch. Gesunde Plattformen können es also deshalb kaum geben, solange sie versuchten, die Menschen möglichst lange in den Werbeschleifen zu halten und möglichst viele kommerziell verwertbare Daten über sie zu sammeln. Entsprechend sei eine Alternative zu verboten, das Geschäftsmodell der Plattform neu aufzustellen. Wie das geschehen kann, ist allerdings offen. Ich finde den Artikel sehr, sehr interessant, weil ich bin selber jemand, der mit sozialen Medienverboten halt sympathisiert. Aber ich bin nicht derjenige, der sagt, wir müssen einschränken, wer auf Social Media kann. Ich bin derjenige, der sagt, entweder wir schaffen die Scheiße komplett ab für alle oder wir reglementieren die so sehr, dass sie sich zumindest endlich an Regeln halten müssen, die offensichtlich für gewisse sozialen Netzwerkenbetreiber nicht gelten. Wir sind längst über den Fakt hinaus und das ist jetzt etwas, das man auch sagen kann. In der Vergangenheit war Social Media ein Vernetzungsstandpunkt, der ausschließlich mit positiven Aspekten verbunden wurde. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass eine ganze Generation damit aufgewachsen ist, sich über Social Media zu vernetzen, weil ich das auch habe. Also ich habe ja an einem gewissen Punkt auch alles miterlebt, auch wenn ich ein bisschen älter bin. Aber später in meinem Leben, und so habe ich die goldene Zeiten dazu mitbekommen, ob nun StudiVZ oder MySpace und dann die ganzen Nachfolger Facebook und alles, was danach kam. Alles mitbekommen. Alles mitbekommen. Das ist es nun mal nicht mehr. Das ist es nicht mehr. Das soziale Netzwerk steht nicht mehr für ein soziales Netz. Das soziale Netzwerk ist in gewissen Teilen ein gigantisches Instrument für Desinformation, für eine hybride Kriegsführung Chinas. Und jetzt kann man mir den Aluhut aufsetzen oder nicht, aber meiner Ansicht nach ist TikTok die Rache der Opiumkriege, die China halt einfach bestraft haben. Grüße gehen raus an Großbritannien an der Stelle. Das ist halt einfach ein anderes Opium, mit dem die westliche Welt vollkommen gebrochen wird. Deswegen gibt es TikTok in der Version, in der es im Westen existiert, ja auch nicht in China. Das heißt da anders und ist für eine Zielgruppe, die viel älter ist. Deswegen gibt es das da nicht. Ich wünschte, das würde so langsam bei jedem ankommen, denn es ist in meiner Wahrnehmung so. Und diese Instrumente sind halt eben nicht mehr primär für die Vernetzung von Leuten. Es ist für Desinformation, also für Werbung, darum versucht man so viel wie möglich Leute auf der Plattform zu lassen und für eine, nicht Verdummung würde ich nicht sagen, aber für ein ungeahntes Suchtpotenzial, wo die Leute halt einfach vollkommen kleben bleiben. Und ich bin selbst jemand, der versucht hat, Video-Short-Form-Content zu konsumieren. Also ich habe das gemacht. Und man merkt einfach in kürzester Zeit, wie die Aufmerksamkeitsspanne reduziert wird in einem Maße, in dem ich es nicht für möglich gehalten hätte. Also wirklich, gib einen Tag, gib dir eine Woche TikTok und du merkst, wie du nicht mehr in der Lage bist, über 30 Sekunden Aufmerksamkeit auf einen Inhalt zu generieren. Du merkst das richtig. Das in so einer Geschwindigkeit, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Das ist Wahnsinn. Mit den ganzen Desinformationen darauf natürlich der größte Kicker. Ne? Radikalisierung über Social Media ist verrückt. Es ist verrückt. Also, man kann das verbieten und man kann gerne darüber sprechen, das zu verbieten. Aber wenn man es nicht verbietet, und das scheint ja auch irgendwie unrealistisch zu sein, also konsequent alles zu verbieten, dann muss man es zumindest regulieren. So sehr regulieren, dass diese Akteure, besonders TikTok und X und Instagram, da halt deutlich, deutlich, deutlich strenger sein müssen. Viel strenger. Desinformation, Fehlinformation, raus. Ne? Russischer Kampfbot, raus. Das muss halt alles passieren. Das ist der letzte Artikel, den ich habe. Ich wollte das nochmal mit euch teilen. Und das waren die heutigen Nachrichten am 5.1. Haben wir doch gut geschafft, ne? Wir sind zurück. Meinungsmache läuft weiter, ein bisschen umfangreicher, aber ich wollte alles, was ich so die letzten Tage gesehen habe, nochmal aufführen. Kuss, Kuss, Kuss. Das war's.